Gegenangebote hin und her zu tragen. Unterdessen würde ihr Vetter Sir Stafford die neue Armee, die er in Casterly Rock ausgehoben hatte, bewaffnen und drillen. War er erst einmal bereit, konnten er und Lord Tywin die Starks zwischen sich zermalmen. Wären Roberts Brüder doch nur ebenso entgegenkommend. Wenn auch langsam wie ein Gletscher, so kroch Renly Baratheon mit seinem riesigen Heer im Süden doch immer weiter nach Nordosten vor, und kaum eine Nacht verging, in der Tyrion nicht fürchtete, von der Nachricht geweckt zu werden, dass Lord Stannis mit seiner Flotte den Blackwater Rush hinaufsegelte.
»Nun, wir haben einen hübschen Vorrat an Seefeuer, jedoch...«
Der Lärm eines Tumults auf der Straße riss ihn aus seinen Sorgen. Tyrion spähte vorsichtig durch den Vorhang hinaus. Sie überquerten gerade den Schusterplatz, wo sich eine ansehnliche Menge unter den ledernen Vordächern versammelt hatte, um den Tiraden eines Propheten zu lauschen. Seine ungefärbte Wollrobe, die von einem Hanfseil zusammengehalten wurde, wies ihn als einen der Bettelbrüder aus.
»Verderbtheit!« schrie der Mann schrill. »Das ist die Warnung! Seht des Vaters Geißel!«
Er zeigte auf die verschwommene rote Wunde am Himmel. Von diesem Standpunkt aus ragte die ferne Burg auf Aegons hohem Hügel genau hinter ihm auf, und der Komet hing unheilverkündend über ihren Türmen. »Er hat seine Bühne klug gewählt«, dachte Tyrion.
»Wir sind fett geworden, aufgeblasen, faul! Brüder, verbinden sich mit ihren Schwestern in den Betten der Könige, und die Frucht ihrer Inzucht tanzt zur Pfeife eines verkümmerten Affendämons durch den Palast! Hochgeborene Damen huren mit Narren und setzen Ungeheuer in die Welt! Sogar der hohe Septon hat die Götter vergessen. Er badet in wohlriechendem Wasser und wird fett von Lachs und Lamm, während sein Volk Hungers stirbt. Eitelkeit steht vor dem Gebet. Maden im Speck regieren unsere Burgen und Gold ist alles, was zählt, aber nicht länger. Der Sommer der Verderbtheit hat ein Ende. Der Hurenkönig wird gestürzt. Als der Keiler ihm den Bauch aufriss, erhob sich ein großer Gestank zum Himmel und tausend Schlangen krochen aus seinem Wanst und zischten und bissen um sich.
Er reckte den Arm in Richtung des Kometen und der Burg.
Dort steht der Vorbote, schwöret der Sünde ab, badet im Wein der Gerechtigkeit oder ihr werdet im Feuer gebadet, im Feuer.
Feuer!
Antworteten andere Stimmen, doch das johlende Gelächter übertönte sie. Dieser Umstand tröstete Tyrion. Er gab den Trägern den Befehl, weiterzugehen, und die Sänfte schaukelte wie ein Schiff auf rauer See, derweil die Burnt Men den Weg freimachten. Verkümmerter Affendämon also wirklich. Was den hohen Septon anging, so hatte der Prophet sicherlich recht. Was hatte Mondbub kürzlich über ihn gesagt? »Ein höchst frommer Mann, der die Sieben mit solcher Inbrunst verehrt, dass er bei allen Mahlzeiten eine Portion für jeden von ihnen verspeist.« Bei der Erinnerung an den Scherz des Narren lächelte Tyrion. Zu seiner Freude erreichte er den Red Keep ohne weitere Zwischenfälle. Er stieg die Treppe zu seinen Gemächern hinauf und fühlte sich schon ein wenig zuversichtlicher als noch in der Morgendämmerung.
»Zeit, das ist alles, was ich brauche, Zeit, alles zusammenzustückeln, wenn die Kette erst fertig ist.«
Er öffnete die Tür zu seinem Solar. Kersai wandte sich vom Fenster ab und drehte sich mit wirbelnden Röcken zu ihm um.
»Wie kannst du es wagen, dich mir zu widersetzen, wenn ich dich rufe?«
»Wer hat dich in meinen Turm eingelassen?«
»Deinen Turm? Dies ist meines Sohnes königliche Burg. Das habe ich auch gehört.«
Tyrion war ganz und gar nicht belustigt. Und Kron würde das gewisslich auch nicht sein, wenn er ihn sich erst einmal vorgenommen hatte. Seine Moon Brothers waren heute mit der Wache an der Reihe.
»Ich wollte zufällig gerade zu dir kommen.«
»Tatsächlich?«
Er warf die Tür hinter sich zu.
»Zweifelst du an meinen Worten?«
»Gewiss. Und das mit gutem Grund.«
»Das verletzt mich.«
Tyrion watschelte zu dem niedrigen Schrank hinüber, um sich einen Becher Wein zu holen. Er kannte nichts, was ihm größeren Durst verursachte, als mit Kersai zu reden.
»Falls ich dich beleidigt habe, wüsste ich gern wodurch.«
»Was für ein widerlicher kleiner Wurm du bist! Myrcella ist meine einzige Tochter.
Hast du dir tatsächlich eingebildet, ich würde zulassen, dass du sie wie einen Sack Hafer verschacherst?«
»Myrcella«, schoss es ihm durch den Sinn, »nun, das Ei wäre gelegt und ausgebrütet. Wollen wir doch mal sehen, welche Farbe das Küken hat.«
»Kaum wie ein Sack Hafer. Myrcella ist eine Prinzessin. Manch einer würde sagen, für ein solches Schicksal wurde sie geboren. Oder hattest du die Absicht, sie mit Tormen zu vermählen?«
Sie schlug ihm den Weinbecher aus der Hand.
»Ob du mein Bruder bist oder nicht, dafür sollte ich dir die Zunge herausreißen lassen. Ich bin Joffreys Regentin, nicht du, und ich sage, dass Myrcella nicht auf die gleiche Weise zu diesem Mann aus Dorne verfrachtet wird, auf die man mich, Robert Baratheon, auslieferte.«
Tyrion schüttelte sich den Wein von den Fingern und seufzte.
»Warum nicht? In Dorne wäre sie wesentlich sicherer als hier.«
»Bist du wirklich so dumm oder einfach nur verstockt? Die Martells haben keinen Grund, uns zu mögen.«
»Die Martells haben sogar guten Grund, uns zu hassen. Nichtsdestotrotz erwarte ich ihr Einverständnis. Prinz Dorans Groll auf das Haus Lannister reicht eine Generation zurück. Doch gegen Storm's End und Highgarden führt man in Dorne bereits seit 1000 Jahren Krieg. Und Renly ist sich der Unterstützung Dornes gewiss. Myrcella ist 9, Tristan Martell 11. Ich habe vorgeschlagen, sie mögen vermählt werden, sobald das Mädchen ihr 14. Jahr erreicht hat. Bis dahin würde sie unter Prinz Dorans Schutz als Ehrengast auf Sunspear leben.«
»Als Geisel«,
widersprach Cersei und kniff die Lippen zusammen.
»Als Ehrengast«, beharrte Tyrion. »Und ich vermute, Martell wird Myrcella nicht so unfreundlich behandeln wie Joffrey Sansa Stark. Mir schwebt vor, sie von Ser Aerys Oakheart begleiten zu lassen. Mit einem Ritter der Königsgarde an der Seite wird niemand vergessen, wer und was sie ist.«
»Ser Aerys wird wenig ausrichten können. Falls Dorne Martell beschließt, mit dem Tod meiner Tochter wäre der Tod seiner Schwester beglichen.«
»Martell ist zu sehr Ehrenmann, um ein 9-jähriges Mädchen zu ermorden, insbesondere ein so süßes und unschuldiges. Solange er sie in Händen hält, darf er beruhigt sein, dass wir von unserer Seite der Abmachung treu bleiben, und unser Angebot ist zu gut, um es abzulehnen. Myrcella ist nur ein kleiner Teil davon. Ich habe ihm zusätzlich den Mörder seiner Schwester, einen Sitz im Rat und ein paar Burgen in den Marschen versprochen.